Auch eine sehr gute Vorlage für die Predigt. Nun, ich denke, uns allen ist das Leben Jesu Christi zu seiner Lebzeit hier auf der Erde mehr oder weniger aus den Evangelien bekannt. Und dass Jesus auch Jünger hatte, Menschen, die mit ihm unterwegs waren und die ihn während der 3,5 Jahre gefolgt sind, von ihm vieles gelernt haben. Und die Jünger waren mit Jesus. Jesus hat sie berufen, dass sie ihm nachfolgen, dass sie bei ihm seien, dass sie ihn aus nächster Nähe beobachten, ihn sehen, hören, was er sagt und sehen, was er tut. Nun, eines Tages lehrt uns die Bibel, dass die Jünger zu ihm kamen und sagten: Herr, lehre uns, was predigen. Sie haben gestaunt, mit welcher Vollmacht er das Wort Gottes verkündigt hat. Haben sie gefragt: Herr, lehre uns, Wunder zu vollbringen. Sie haben gestaunt, was er getan hat, und sagen, sogar Wellen und Wind gehorchen ihm aufs Wort. Sie haben gestaunt, dass das ganze Universum, sogar die Dämonen, ihm gehorchen. Nein, sie kamen und sagten: Herr, lehre uns beten. Die Jünger waren ja Juden, oder? Und was meint ihr? Konnten Juden beten? Die haben ja von klein auf gelernt zu beten. Wir lesen später, Petrus und Johannes gingen in den Tempel nach der Gewohnheit zu beten. Also die Jünger waren alles Juden. Und so wie man heute kennt, Bar Mitzwa mit 13 Jahren, dann werden die quasi die Jungs erwachsen. Und sie werden intensiv geschult im Gebet. Und was meint ihr, warum haben die Jünger mit der Mama dieses Bedürfnis gehabt? Herr, lehre uns beten. Weil sie gemerkt haben, dass Jesus anders betet. Weil sie gemerkt haben, das sehen wir auch aus dem Evangelium, dass diese Kraft zur Verkündigung, diese Kraft, die Werke Gottes zu wirken, bekam Jesus Christus durch das Gebet. Immer wieder lesen wir, dass früher Morgen stand, war er schon in der Einsamkeit zum Gebet. Immer wieder lesen wir, dass nach einem schweren, vollgepackten Tag ging Jesus in einen einsamen Ort, um zu beten. Und bevor Jesus seine Jünger berief, verbrachte er die Nacht im Gebet. Also sie waren von klein auf gelehrt, geübt zu beten. Aber sie haben gemerkt, da ist etwas anderes dabei. Und so möchte ich mit euch zusammen dieses Gebet, das sogenannte Vaterunser-Gebet, durchgehen und sehen, was Jesus damit gemeint hat. Ich nehme den Text aus Matthäus Kapitel 6 ab Vers 9. Und dass wir dann gemeinsam sehen, was ist das Besondere in diesem Gebet. Nun, zunächst mal, dieses Gebet, das Jesus jetzt seinen Jüngern lehrt, er lehrt sie im Wortlaut. Wir können das ja sehen, heute gehört das in die Liturgie sehr vieler Kirchen. Das Gebet Vater Unser wird ja immer wieder gebetet bei verschiedenen Anlässen. Aber dass es Jesus nicht darum ging, um diesen Wortlaut. Denn in Johannes 17 lesen wir ein Gebet Jesu, er betet nicht das Gebet Vater Unser. In Gethsemane betet Jesus nicht das Gebet Vater Unser. Wir finden in den Briefen von Apostel Paulus sehr oft seine Gebete auch. Er betet nicht das Gebet Vater Unser wortwörtlich. Aber es geht um Prinzipien, die Jesus seinen Jüngern hier weiter vermitteln will. Und diese Prinzipien wollen wir miteinander betrachten. Muss ich hier? Ah ja. Gut. Ja. Zunächst mal gehen wir mal Schritt für Schritt vor. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Matthäus Kapitel 6, Vers 9, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater. Ist die Anrede wichtig? Sehr wichtig. Was bedeutet das, unser Vater, wenn wir Gott Vater nennen, Papa nennen? Dies ist einerseits respektvoll, Gott ist unser Vater, aber dann auch gleichzeitig vertraulich. Aber die Betonung möchte ich hier legen darauf, dass Jesus gesagt hat, sie sollen beten, nicht mein Vater, der du bist im Himmel, sondern unser Vater, der du bist im Himmel. So viele Christen leben heute leider so nach dem Prinzip, mein Vater, der du bist im Himmel. Jesus hat gelehrt zu beten, unser Vater. Wenn wir unser Vater sagen, dann sagen wir damit, wir sind nicht das einzige Kind Gottes auf dieser Welt, sondern wir haben noch viele Geschwister. Wir haben Gott zum Vater und ich habe, gehöre zur Familie Gottes. Wir sind nicht nur Mitglieder einer Gemeinde, nicht eines gemeinnützigen Vereins, sondern wir sind mehr, wir sind Brüder und Schwestern. Wir gehören zusammen. Wenn wir zu Gott unser Vater sagen, dann liegt darin auch die Verpflichtung darin, dass mein Nächster, Gläubige, Geschwister in der Gemeinde, meine Brüder und meine Schwestern sind. Wir gehören zu einer Familie und wir gehören ihm, weil er uns wiedergeboren hat. Nun, wer darf zu Gott sagen, Vater? Wer darf es sagen? Die Kinder dürfen das sagen. Diejenigen, die sind Kinder, die von ihm wiedergeboren sind. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, 23, ihr seid wiedergeboren durch den unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Ja? Da kommen wir wieder zurück. Wenn ich die Bibel weitergebe, dann gebe ich Jesus weiter. Da gebe ich diesen Samen des Wortes Gottes weiter. Und dieser Same hat die Eigenschaft, Wiedergeburt zu bewirken. Jesus sagte in Johannes 8, Vers 44 eine schreckliche Wahrheit. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte Jesu. Und zwar, er spricht zu den Juden. Ihr habt den Teufel zum Vater. Es sind nicht alle Menschen Kinder Gottes. Nicht ein jeder darf sagen, unser Vater. Viele sprechen das, aber das entspricht nicht der Tatsache. Und er sagt, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Liebe Geschwister, wenn wir beten, unser Vater, dann muss es uns klar sein, es gibt so viele Menschen, die einen schrecklichen Vater haben, die den Teufel zum Vater haben. Und wir, Kinder Gottes, wir haben die Möglichkeit, ihnen das Evangelium zu bringen, dass sie durch das Evangelium wiedergeboren werden und zu Kinder Gottes werden, dass sie von der Herrschaft dieses schrecklichen Tyrannenvaters des Teufels befreit werden, von dem Jesus sagt, dass er ein Menschenmörder ist und ein Lügner ist. Wenn wir beten, unser Vater, so sind wir dankbar dafür, dass Gott unser Vater ist und dass wir seine Kinder sein dürfen. Aber gleichzeitig wird uns die Not bewusst über die Menschen, die Gott nicht kennen und dass sie uns nicht egal sind. Sie müssen gerettet werden aus dieser Tyrannei. Ich denke, an jeder von uns wäre unruhig, wenn er merkt, der Vater in der Nachbarschaft ist ein Tyrann. Er misshandelt seine Frau und seine Kinder. Da müssen wir was unternehmen. In Deutschland macht man sich strafbar, wenn man dann also die Hilfe unterlässt, wenn man das nicht sich einschaltet und nicht etwas dagegen unternimmt. Und so ist unser Auftrag als Kinder Gottes, wenn wir Gott Vater nennen, um die Menschen sich zu kümmern, die nicht Kinder Gottes sind. Jesus lehrt, dass sie beten sollen, unser Vater, der du bist im Himmel. Da klingt, wenn ich das so auf mich wirken lasse, Vater ist ja etwas sehr Vertrauliches, sehr nahes, ein Haushalt unter einem Dach. Vater ist ja jemand, der mir sehr nahe steht, mit dem ich an einem Tisch sitze, mit dem ich Gemeinschaft habe. Und Himmel scheint ja sehr, sehr weit weg zu sein, oder? Unser Vater, der du bist im Himmel, ist Gott ein Vater, der weit weg von seinen Kindern ist? Nein, Jesus will uns deutlich machen, unser Vater steht über allem. Wisst ihr, in diesem Dorf in Kasachstan, in dem wir aufwuchsen, da in den 60er Jahren, unsere Väter, die meisten hatten wohl Motorräder. Wir hatten kein Auto, aber Motorräder. Und da haben wir als Kinder angegeben. Ja, der Motorrad von meinem Vater, der fährt 100, der hat 120, was sie auf dem Dach hat. Wie schnell sie fuhren, wussten wir nicht. Aber wir haben damit angegeben, wo mehr auf dem Tacho stand. Und wisst ihr, Jesus will seinen Jüngern sagen, ihr betet nicht zu irgendeinem Vater, sondern einem Vater, der allgegenwärtig ist. Hier und in allen Himmeln. Im Russischen, Nanibisach, im Hebräischen wird hier eigentlich ein Pluralwort gebracht. Unser Vater, der in den Himmeln ist. Unser Vater, der allgegenwärtig ist. Und es gibt keinen Ort, in dem unser Vater nicht wäre. Ja, bitte. Beides ist richtig. Nieba, Himmel, und Nibisa sind die Himmel im Plural. Und so im Englischen Heaven oder Heavens. So fern und so nah. Und unser Vater, der ist im Himmel, der ist allmächtig. Und nun, nach dieser Anrede kommen wir zu den Anliegen. Ich weiß nicht, wie betest du? Welche Anliegen kommen zuerst bei dir? Je nach Lage. Wenn man krank ist, dann betet man als erstes um die Gesundheit. Wenn man ein Problem hat, dann betet man zuerst um die Lösung des Problems. Ja? Wenn man Angst hat, betet man zuerst, dass die Angst genommen wird. Jesus hat seine Jünger gelehrt, zu beten. Zuerst kommen die Anliegen Gottes. Weißt du, dass Gott will, dass du für seine Anliegen betest? Welche Anliegen gehen uns besonders zu Herzen? Wenn jemand aus der Familie anruft und sagt, so, wir haben ein Anliegen. Ja, oder persönlich oder jemand, der am nächsten ist. Aber weißt du, dein Vater im Himmel hat Anliegen für dich und er möchte, dass du für diese Anliegen zuerst betest. Und das ist ein Prinzip, das Gott haben will. Und wisst ihr, wenn wir so beten, ich merke das, stelle das fest in meinem Leben, das macht was mit uns, wenn man so betet. Zuerst das Anliegen Gottes. Nun, Jesus sagt, wir sollen dafür beten, dass sein Name geheiligt wird. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ist Gott nicht heilig? Wir haben ja gesungen, heilig, heilig, heilig ist sein Name. Wenn wir beten, dass sein Name geheiligt wird, das heißt, dass es hier geheiligt wird. Was bedeutet geheiligt werden? Dass alles mit einmal in einem Lichte erscheint, das wir nicht schauen können. Geheiligt bedeutet, dass sein Name geehrt wird, geachtet wird. Gott hat bereits dem Volk Israel gesagt, dass sie seinen Namen nicht missbrauchen sollen. Wir haben so verschiedene Redewendungen bei uns in der deutschen Sprache. Gott sei Dank. Ja. Ich habe mir vorgenommen, ich will das Gott sei Dank sagen, nur wenn ich das wirklich meine. Oder man kann über WhatsApp-Emojis mal schnell betende Hände. Und ich habe mir gesagt, ich will aber auch beten, nicht nur ein Emoji schicken, ich bete für dich, sondern auch wirklich zu beten. Geheiligt werde sein Name, das heißt, dass sein Name geachtet wird, geehrt wird, dass sein Name gefürchtet wird. Liebe Geschwister, es macht einen Unterschied, ob wir dafür beten oder nicht. Es ist nicht so, dass Gott irgendwelche Not, ein Bedürfnis hat oder einen Mangel hat. Aber Gott will uns mit ins Boot nehmen. Gott will uns an seinem Werk beteiligen. Und ob sein Name geheiligt wird auf deinem Arbeitsplatz, auf der Arbeit oder in der Schule, bei dir zu Hause oder in der Nachbarschaft, hängt davon ab, ob es für dich ein Anliegen ist oder nicht. Und das macht einen Unterschied. Und wir werden merken, wenn wir dafür beten. Es gibt viele Menschen, die regen sich über Politiker auf. Nun, wenn Politiker keine Christen sind, dann wissen wir, wessen Willen sie tun. Was können wir von ihnen erwarten? Aber wenn wir beten, dass Gottes Name geheiligt wird, so wird Gott eingreifen. Und Gott wird bewirken, dass sein Name geehrt und geachtet wird. Es gibt keinen anderen Namen unter den Himmel. Betest du darum? Möchtest du? Hast du das Verlangen? Und das ist natürlich die Herausforderung. Wenn ich bete, Herr, geheiligt werde dein Name, wird sein Name durch mich, durch mein Leben, durch meine Fahrweise im Verkehr geheiligt? Ja, hat man vielleicht einen Fisch oder einen Spruch auf seinem Auto, aber fährt zum Ärgernis der anderen, dass die Menschen sagen, der soll ein Christ sein oder dein Arbeitskollege oder deine Nachbarn sagen, und das soll ein Christ sein. Paulus sagt, lasst euch lieber übervorteilen, aber sorgt dafür, dass sein Name geheiligt wird, geehrt und geachtet wird. Und wenn man dafür betet, das spornt einem an, auch entsprechend zu leben, entsprechend Entscheidungen zu treffen. Das nächste Anliegen, dein Reich komme. Eigentlich steht da, geht es um ein Königreich. Da придёт царство, in Russisch, oder your kingdom come in Englisch. Also es geht um das Königreich Gottes. Was bedeutet das, wenn wir beten, Herr, dein Reich komme? Es bedeutet sehr, sehr viel. Aber eins, Jesus sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. In Lukas 17, 21. Wenn ich bete, Herr, dein Reich komme, dann bitte ich ihn, dass Menschen Bürger des Himmelreichs werden. Dass Menschen unter die Herrschaft Jesu Christi kommen, gerettet werden und Bürger des Himmels werden. Ist das dein Anliegen? Bete dafür, dass sein Reich kommt. Bete dafür, wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir auch dafür, dass Gott die Regierungen, Machthaber lenkt, dass sie Entscheidungen treffen dafür, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und das dritte Anliegen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ist Gott nicht allmächtig? Ist Gott nicht souverän? Warum sollten wir beten, dass sein Wille geschieht? Nun, natürlich in erster Linie fragt man sich, geschieht der Wille Gottes in meinem Leben oder lebe ich nach meinem Willen? Spielt der Wille Gottes für mich? Ist das maßgebend? Ist das mein Lebensstil? Oder ist das nur das, was ich sage? Aber wenn wir beten, dein Wille geschehe, so beten wir darum, dass Gott eingreift, dass Gott durchgreift. Und es macht einen Unterschied, ob wir dafür beten oder nicht. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht darum bittet. Gott spricht in Hesekiel, ich habe einen Mann gesucht, der sich in den Riss stellen würde für das Volk Israel. Aber er fand keinen. Deswegen musste das ganze Volk in die Gefangenschaft gehen. Es geht darum, ob du bereit bist, für das Reich Gottes einzustehen und dafür zu beten, dass sein Wille geschieht. Und sein Wille ist alleine vollkommen. Römer 12, 1 lesen wir, dass der Wille Gottes der Vollkommene, der Gute ist. Der einzig Richtige ist der Wille Gottes. Wir können uns alle täuschen, wir können uns irren, aber der Wille Gottes ist der einzig Richtige für uns. Und dann kommen auch unsere Anliegen. Ja, zuerst einmal drei Anliegen Gottes. dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht. Wie im Himmel, da geschieht alles auf ein Wort. Die Engel sind dienstbare Geister, erfüllen alles, was Gott will und sagt zu 100%. Und Gott möchte, dass sein Wille auch so umgesetzt wird, hier auf der Erde. Gib uns unser tägliches Brot. Nun, wer von euch hat kein Brot zu Hause? Wir haben eher Angst, dass es nicht kaputt geht, nicht schimmelt, nicht austrocknet, dass wir nicht zu viel davon haben. Oder? Sollen wir dafür beten, dass er unser tägliches Brot gibt? Wozu? Nun, wir sehen, das geht hier auch um das unser tägliches Brot. Wenn wir so beten, dann denken wir auch an die Menschen, die nichts zu essen haben. Und sehr viele Menschen in dieser Welt leiden Hunger. Und wir dürfen für sie beten, dass Gott sie mit Brot versorgt. Und das Gebet, gib uns heute unser tägliches Brot, heute unser tägliches Brot. Wenn wir so beten, damit bringen wir unsere Abhängigkeit zum Ausdruck. Bringen wir das Bewusstsein zum Ausdruck, dass das, was wir essen, uns Gott geschenkt hat. Das ist nicht etwas, was wir autark, unabhängig von Gott verdient haben, besorgt haben, bekommen haben, sondern wir bringen das zum Ausdruck, Herr, das, was wir hier auf dem Tisch haben, was wir genießen dürfen, es kommt von dir. Du hast es uns gegeben. Du hast es uns geschenkt. Auch darin offenbart sich die Gnade Gottes. Denn ihr kennt das ja so mit verwöhnten Kindern, die alles bekommen, ohne ihren Wunsch zu äußern. Mit der Zeit denkt man, es ist selbstverständlich. Mit der Zeit denkt man, das ist meine Leistung, die ich erbracht habe. Aber durch dieses Gebet machen wir uns immer wieder absolut bewusst, dass wir absolut von Gott abhängig sind für das tägliche Brot, das er uns gibt. Zweitens, dass wir dafür beten und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. In Lukas spricht Jesus, vergib uns unsere Sünden. Also es ist alles drin enthalten. Dadurch will Jesus Christus auch, dass wir uns bewusst machen, dass wir uns vor Gott schuldig machen. Bewusst oder unbewusst. Der Psalmist betet, Herr, vergib mir auch, befreie mich von meinen unbewussten Sünden. Liebe Geschwister, wenn die Schrift sagt, wer weiß Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist das Sünde, wer kann sich da freisprechen? Wir sündigen viel mehr, als es uns bewusst ist. Wenn Gott uns alles klar aufdecken würde, wo wir uns versündigen, dann würden wir heute wahrscheinlich nicht aus dem Bett aufstehen und das wäre auch Sünde. Ja? Dann wären wir hoffnungslos. Aber Gott in seiner Gnade als barmherziger Vater, er offenbart uns schrittweise. Er zeigt uns schrittweise. Und deswegen finde ich so wunderbar, diese Verheißung in 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott was? Barmherzig und gnädig? So würden wir sagen, dass er uns die Sünden vergibt. Aber was steht da? Treu und gerecht. Wow, und das hat mich so überwältigt, diese Tatsache. Gott vergibt uns, weil er treu zu seinem Wort ist. Gott vergibt uns, weil es gerecht ist für ihn, uns zu vergeben. Weil das Opfer Jesu Christi sowas von vollkommen ist. Und dann, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir das, was uns bewusst ist, Gott bekennen, dann vergibt Gott uns alle anderen Ungerechtigkeiten in unseren Gedanken, in unserem Herzen, in unseren Motiven und so weiter. Das vergibt Gott uns alles. Und so dieses Gebet, das Jesus seinen Jüngern lehrte, er will, dass wir mit dieser Haltung auch im Gebet zu ihm kommen. dass wir nicht Forderungen stellen können an Gott. Manche meinen, dass Christen dürfen Gott Forderungen stellen. Nein, wir sind vor Gott schuldig. Aber wir wissen, dass wir Vergebung der Schulden empfangen können. Und Jesus verknüpft das mit dieser Aussage, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Nun, die Frage ist, wie vergebe ich meinen Schuldnern? Wie vergibst du deinen Schuldnern? Kannst dich vielleicht noch erinnern, so aus der Kindheit, vor 10, vor 20 Jahren? Oder wärmst du etwas auf? Ich hatte manchmal Gespräche, also auch mit älteren Geschwistern, und die erzählen mir das Unrecht, das an ihnen begangen wurde, so mit allem Drum und Dran, mit allen Emotionen und Gesichtsausdrücken und so weiter. Und das war so, da hatte ich den Eindruck, das war gestern oder letzte Woche passiert. Und da habe ich gefragt, wann ist das passiert? Das lag Jahre zurück. Merkt ihr? Ich habe festgestellt, das wurde jeden Tag neu aufgewärmt, frisch gehalten, diese Schuld. Wie vergibst du deinen Schuldigern? So wie Gott uns vergeben hat. Wir können nicht sagen, man sagt so, vergeben und vergessen. Kann man etwas vergessen? Gott kann nichts vergessen. Wenn Gott etwas vergessen würde, wäre er nicht allwissend, oder? Er hat was vergessen, er weiß etwas nicht. Aber Gott sagt, er entscheidet sich, ihrer Sünde nicht mehr zu gedenken. Gott entscheidet sich. Er sagt, ich werde ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Dass man sich entscheidet, diese Schuld nicht mehr in Rechnung zu stellen, dem Nächsten. Ich will nicht mehr daran denken. Josef hat seinen Jüngern, seinen Brüdern vergeben. Hätte Josef das vergessen können, was sie ihm angetan haben? Nein, die ganze Situation war so, das war unmöglich zu vergessen. Aber das Wunderbare ist, Josef sagt zu seinen Jüngern, Entschuldigung, zu seinen Brüdern, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat das Beste daraus gemacht. Und wisst ihr, da habe ich festgestellt, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, wenn wir vergeben wollen, wie Christus uns vergeben hat. Wir müssen das richtig einordnen. Das Unrecht, das dir geschehen ist, das hat jemand vielleicht böswillig gewollt und geplant, so wie die Brüder es Josef angetan haben. Aber Josef hat das richtig eingeordnet. Er sagt, ihr wolltet zwar Böses, aber er sagt, das war die Hand Gottes. Das Unrecht, das mir geschehen ist, hat Gott gewollt zu meinem Besten. Und dann können wir diese Schuld entsprechend einordnen und so vergeben, wie Gott uns auch vergeben will. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Wir sind in Gefahr, selbstsicher zu werden. Der Bruder, der am Anfang gesagt hat, so, wenn man denkt, so ein toller Tag heute, ich habe so viel Gutes getan und ja, bestimmt ist Gott mit mir heute zufrieden. Ja, Gott freut sich an uns, aber nicht, weil wir so tolle Hechte sind oder so viel Gutes geleistet haben, sondern weil er unser Vater ist und wir seine Kinder sind. Wisst ihr, ich vergleiche das oft so, als die Kinder klein waren, die haben mir Bilder gemalt und die bewahre ich auf, das sind meine Schätze. Nicht, weil es besondere Kunstwerke sind. Ja. Die mussten mir mal erklären, was das gemeint ist. Ja, so. Aber weil sie sich so bemüht haben und weil sie das aus Liebe zu mir getan haben. Und vor dem, in den Augen des vollkommenen Gottes, in seinen Ohren, ist alles, was wir tun, das Beste von uns, ja, wie so ein Bild von einem kleinen Kind. Und Gott schätzt das, weil wir es aus Liebe, wenn wir es aus Liebe zu ihm tun, weil wir seine Kinder sind, aber nicht, weil es so gut geworden ist. Und Gott will uns vor der Selbstsicherheit bewahren. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Wir haben gelesen aus Johannes 8, 44, wer der Teufel ist. Er würde an jedem Kind Gottes am liebsten lieber heute als morgen umbringen, vernichten, in die Sünde untergehen lassen. Und das ist die schützende Hand Gottes, die über uns ist. Das bewahrt uns vor Selbstsicherheit, vor Stolz. Und wenn wir so beten, dann kommt, wird unser Herz zurechtgerückt, oder? Und dann kommt die Anbetung. Denn dein ist das Reich. Dann wissen wir, wir vergewissern uns, wir beten nicht zu irgendeinem Gott, der schläft, der nicht kann, so wie bei den Heidengöttern der Meere, der Täler, der Berge und so weiter, sondern wir beten zu dem Gott, der Herr aller Herren, der König aller Könige ist und alles in seiner Hand liegt. Denn dein ist die Kraft. Es ist nicht, es gibt Regierungspräsidenten des mächtigsten Landes in den USA, das politische System ist da so aufgebaut, dann finden dann Zwischenwahlen statt und da werden entsprechende Gremien neu besetzt und dann nennt man das ja, der Präsident wird dann meistens dann in zweite Hälfte seiner Regierung zu lame duck, also zu einer lahmen Ente. Also er kann keine Entscheidungen mehr treffen, weil die ganzen Gremien dann entsprechend stark, also gegen ihn positioniert sind. Nein, Gott ist der allmächtige Gott und wir beten ihn an, weil ihm die Kraft gehört. Er ist der allmächtige Gott, der König aller Könige. Und ihm gehört die Herrlichkeit in Ewigkeit. Die Herrlichkeit Gottes vergeht nicht. Er wird bleiben in Ewigkeit. Und so dürfen wir ihn anbeten als den herrlichen König und den herrlichen Gott. Und so will Jesus Christus, dass wir unser Gebet beten. Zuerst die Anliegen Gottes, dass es zu unserem Herzensanliegen wird, für Gott, für seinen Willen, für sein Reich zu beten, für seinen Namen zu beten, dass sie geheiligt werden. Dann, dass wir auch unser persönliches Anliegen zu ihm bringen, um unsere Abhängigkeit von ihm zum Ausdruck zu bringen. Um zum Ausdruck zu bringen, wir können uns nicht selbst versorgen, wir können uns selbst nicht durchs Leben bringen. Wir brauchen seinen Schutz, seine Bewahrung, wir brauchen seine Versorgung und wir brauchen auch seine Vergebung. Und das Ganze mündet in der Anbetung, dass wir wissen, diese Bitten sind nicht irgendwo im luftleeren Raum verhallt, sondern kommen an den Thron Gottes, dem Herrscher aller Herrscharen, dem Gott, dem alle Kraft gehört, Gott, der herrlich ist in alle Ewigkeit. Und das Amen, das hat Jesus auch gelehrt. Das Amen gehört dazu. Es ist nicht eine Floskel, sondern es ist eine Bestätigung. Das Amen gehört zum Gebet. Übersetzt heißt das wahrlich, es ist so. Wenn wir bei uns lesen aus den Reden Jesu, wo er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, da steht dann im Prinzip Amen, Amen, ich sage euch. Die Bibel verwendet es. Und oft hört so das Gebet Vater unser hier auf. Aber wisst ihr, das hört hier nicht auf. Jesus lehrt seine Jünger zu beten und er sieht das als wichtig, noch Folgendes zu sagen. Denn, wenn man denn sagt, dann bezieht man sich auf das Vorhergesagte, oder? Das schlussfolgert man aus dem Vorhergesagten. Denn, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das gehört zum Gebetsleben. Wenn wir die Gewissheit haben wollen, dass Gott unsere Gebete erhört, Jesus sagt, die richtige Haltung im Gebet sind nicht nur die richtigen Anliegen oder die richtigen Worte, sondern das Grundlegende ist die richtige Herzenseinstellung. Gott vergibt uns nicht in jedem Fall, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Wenn manchmal Geschwister kommen und Probleme mit der Heilsgewissheit haben, so versuche ich zunächst, diese Frage zu klären. Gibt es Menschen, denen du nicht vergeben kannst? Denn Jesus hat das noch im Gleichnis vom Schalksknecht hat er das nochmal wiederholt. Es geht nicht darum, dass Gott alte Sünden uns wieder auflastet. Es reicht, wenn Gott die Sünden, die ich heute begangen habe, wo ich heute gesündigt habe, Unterlassungssünde oder welche auch immer das waren, wenn er mir nicht vergibt, dann bin ich arm dran. Und deswegen das A und O des Gebets ist eine richtige Herzenshaltung, auch gegenüber den Menschen, die an mir schuldig geworden sind. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wir können uns die Vergebung nicht verdienen. Wir können aber vergeben verhindern. So wie Jesus sagt, wenn ihr nicht vergibt, wird euch auch nicht vergeben werden. Denn sonst wäre Gott ungerecht, oder? Wenn ich die kleine Schuld, die mir begangen wurde, wenn jemand schuldig an mir geworden ist und ich ihm nicht vergebe, dann wäre es ja ungerecht, mir zu vergeben. Gott ist aber gerecht. Deswegen, wer nicht vergibt, der verliert auf der ganzen Linie. Es ist nicht klug, nicht zu vergeben. Es ist nicht weise, nicht zu vergeben. Sonst schadet man sich selbst. Und so möchte ich uns ermutigen, dieses Gebet nach diesem Prinzip zu beten, das Jesus uns gelehrt hat. Es geht nicht um den einzelnen Wortlaut, sondern es geht um unsere Haltung, um unser Anliegen, um unsere Einstellung, um unsere Beziehung zu unserem Nächsten und zu Gott. Und möge Gott uns schenken, dass wir intensiv in diesem Gebetsleben stehen, dieses Gebetsleben auch in unserem Leben leben. Denn Gott braucht deine Gebete. Gott braucht deine Fürbitte. Es sind noch weitere Anliegen, die Gott an uns hat. Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Und immer wieder wird die Frage gestellt, ja, wie bekommen wir heute Arbeiter? Es ist so schwierig, welche zu bekommen und so weiter. Und so als Deutscher würde man sagen, also Jesus sagt ja, die Ernte ist groß, Arbeiter sind wenige. Okay, wir haben ein Problem, das muss gelöst werden. Ja? Bilden wir einen Ausschuss, der macht dann so einen 5-Punkte-Plan und dann wird das abgearbeitet und dann haben wir genug Arbeiter. Jesus sagt, die Lösung des Problems ist, bittet den Herrn, dass er Arbeiter aussendet. Es ist sein Auftrag, es ist seine Aufgabe. Aber er will, dass wir ihn darum bitten. Und so bin ich morgen dann in Schwerin und mache da einen Gästeabend von den Gideons. Ich habe da einige Leute in Gemeinden besucht und sie eingeladen. Wir möchten, dass dort die Arbeit entsteht, dass dort das Wort Gottes weitergibt. Und ich sage immer, Schwerin kommt vom Wort schwer. Aber es ist im ganzen Landkreis Parchim, Ludwigslust. Bitte betet dafür, dass Menschen sich rufen lassen in diesen Dienst, das Wort Gottes weiterzugeben. Es ist nötig, dass die Menschen dort das Evangelium bekommen. Ich sehe so, meine Aufgabe ist nur, diese Menschen einzuladen, das Anliegen mitzuteilen. Aber Gott ist der Sendende. Amen.